Sie hören einen Podcast von DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Wenn Sie für Ihr Geschäft eine eigene Internetseite einrichten wollen, dann müssen Sie eine Internetadresse, eine sogenannte Domain, kaufen. Unter den Anbietern von solchen Domains gibt es auch schwarze Schafe. Mehr darüber später in dieser Sendung. Zuerst geht es um Kulturschaffende. Im Musikunterricht, da tönt es mal mehr und mal weniger harmonisch. Musiklehrerinnen und Musiklehrer sind an einiges gewöhnt. Es gibt aber Misstöne, die viele von ihnen extrem stören. Nämlich dort, wo es um ihre Sozialsicherheit geht. Die Arbeit von Musiklehrern und von vielen anderen Kulturschaffenden ist häufig ein Puzzle von Teilzeitjobs und selbstständigen Einsätzen. Das macht die finanzielle Vorsorge kompliziert und zum Teil ungenügend. Die Sozialsicherheit von Kulturschaffenden beschäftigt darum auch die Politik. Tobias Fischer.
Sie sehen absolut die Ausnahme, sagt Eva Schlegel von sich. Sie ist Klavierlehrerin an einer Musikschule von der Stadt Winterthur und speziell ist, dass sie 100% Stelle hat. Die meisten von den rund 12'000 Musikpädagoginnen und Pädagogen in der Schweiz arbeiten in Teilzeitpensen, zum Teil in kleinsten Pensen. Und Mengen von ihnen geht es gleich wie vielen anderen, die im Kulturbereich arbeiten, beim Theater oder im Film zum Beispiel. Die Situation der Kulturschaffenden beschreibt Eva Schlegel, die beim Musikpädagogischen Verband SMPV im Zentralvorstand ist, so.
Dass sie einerseits oft Angestellte sind, also sie haben irgendwelche Aufträge von Arbeitgebern oder sind angestellt zu einem Teilpensum vielleicht. Nebendran arbeiten sie vielleicht als selbstständiger Werbende. Also jetzt bei den Musikpädagogen gibt man vielleicht privat Musikstunden für erwachsene Leute. Die können vielleicht keinen Unterricht nehmen an einer Musikschule. Und gleichzeitig arbeiten wir als Künstler. Man tritt vielleicht auf als Künstler an irgendeinem Konzert und ist dort wieder in einer besonderen Situation. Also das sind alles so Patchwork-Arbeitsverhältnisse.
Die verschiedensten Kombinationen von kleinen Pensen, kurzzeitigen Engagement und selbstständigen Einsätzen sind problematisch, sagt Eva Schlegel. Und das sagt auch Colette Nova, geschäftsführende Sekretärin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB.
Weil das so ein Puzzle ist von Haufen kleinen Tätigkeiten und die Gesetze andersrum konzipiert sind, fallen die Personen häufig zwischen Stuhl und Bank. Das heisst, es kommt im Laufe der Zeit doch ein ansehnliches Einkommen zusammen, Erwerbseinkommen, aber sie sind nicht versichert. Sie sind in der AV nicht versichert für viele Teile aus dem Erwerbseinkommen oder sie sind in der zweiten Säule nicht versichert und das sind die Sachen, die sich, wenn das über Jahre hinweg dauert, wirklich zusammenleppert im Sinn von einer grossen Lücke.
Eine Lücke, die sich dann zeigt, wenn die Kulturschaffenden eine Alters- oder Invaliditätsrente bräuchten oder wenn sie arbeitslos werden. Dass der Kultursektor in Sachen soziale Sicherheit eine besondere Knacknuss könnte sein, dem ist man sich auch im Bund bewusst. Unter den über 47'000 Leuten, die in diesem Sektor arbeiten, gäbe es überdurchschnittlich viele Selbstständige, Teilzeiter und befristet Angestellte, haben die Fachleute von verschiedenen Bundesämtern vor 2 Jahren im Bericht festgehalten. Der Kulturbereich sei darum, Zitat, ein Musterbeispiel für atypische Beschäftigungsformen. Aber obwohl die Anstellungsverhältnisse so vom normalen Schema abweichen, dürfen die Bestimmungen auch für den Kultursektor verheben. Vom Gesetz her gäbe es also auch hier genug soziale Sicherheit. Die zuständige Kommission vom Nationalrat sieht das anders. Im Vorstoss redet sie von Lücken in der sozialen Sicherheit von Kulturschaffenden. Der Nationalrat hat gestern Abend aber entschieden, dass er am Bundesrat keinen Auftrag will geben, die Lücke zu schliessen. Auch ohne Auftrag, da hat der Bundesrat Pascal Gouchepin versprochen, führen wir die Diskussion über die Sozialsicherheit von Kulturschaffenden weiter. Wir müssen noch Sachen verbessern. Was man verbessern muss, darüber gehen die Meinungen in der Politik auseinander. Eva Schlegel vom Musikpädagogischen Verband findet jedenfalls, es gäbe noch grosse Probleme. Bei den Musikpädagogen, vor allem bei der Arbeitslosenversicherung. Und da nicht nur bei komplizierten Kombinationen von verschiedenen Anstellungen und Selbstständigkeit, auch bei einfachen Festanstellungen können es Probleme geben. Und die haben einen Zusammenhang mit den Schülerzahlen.
Weil nicht jedes halbe Jahr melden sich gleich viele Schüler an für das gleiche Instrument oder beim gleichen Lehrer. Das hat zur Folge, dass Musikpädagogen und Pädagoginnen zwar fest angestellt sind, aber schlussendlich schwankende Pensen haben.
Wenn jetzt die Schülerzahlen und Pensen ganz langsam, aber immer weiter zurückgehen, ist das für einen Musiklehrer natürlich schon mal negativ. Das grosse Problem käme dann aber, wenn er Arbeitslosengeld brauchen würde, sagt Eva Schlegel. Arbeitslosengeld kommt man nämlich nur dann über, wenn man innerhalb von 2 Jahren mindestens 20% vom Arbeitspensum verliert.
Das ist aber bei den Musikpädagoginnen oft oder sogar meistens wahrscheinlich gar nicht der Fall, weil die Schülerzahlen die gehen schleichend zurück, das Pensum geht schleichend zurück und oft wird innerhalb dieser 2 Jahren werden die 20% gar nicht überschritten. Und dann kann es passieren, dass so ein Lehrer zwar x Jahre Arbeitslosengeld einzahlt, aber am Schluss keine Rappen überkommt, wenn er dann in einer Arbeitslosensituation ist.
Golet Nova illustriert das Problem am Beispiel eines Klarinettenlehrers. Wenn an einer Musikschule weniger Kinder wollen Klarinette spielen lernen, dann hat der halt plötzlich weniger Lektionen.
Das ist es häufig nicht möglich, einfach schnell husch an einem anderen Ort als Klarinettenlehrer oder Lehrerin den Ausfall an Stunden wieder zu kompensieren. Und zahlt wird sie nicht von der Arbeitslosenversicherung und das ist das Problem. Dann fällt diesen Personen auch ein Einkommen. Und sie einfach nachher sagen, jetzt gehe dafür stattdessen halt irgendwie als Kassier zum Migros oder zum Coop, das ist ja wohl keine sinnvolle Lösung. Also müsste dort bei anderen Leuten auch Versicherungsleistungen gezahlt werden.
Jetzt gibt es aber nicht nur Musikpädagogen. Zu den atypischen Arbeitnehmenden, wie sie im Amtsdeutsch heissen, gehören auch Schauspielerinnen, Artisten und Filmschaffende. Und viel davon eben mit einem komplizierten Mix von Anstellungen und Selbstständigkeit. Und alle brauchen nicht nur eine Arbeitslosenversicherung, sondern auch eine berufliche Vorsorge. Aus dem kann es x verschiedene individuelle Probleme geben. Wie soll man da eine einheitliche Lösung finden? Die Frage geht an Golet Nova vom Gewerkschaftsbund.
Also es gibt nicht eine einfache Lösung, sondern man muss in diesen verschiedenen Sozialversicherungen ein paar kleine Änderungen machen. Das sind jeweils keine grossen Sachen, die gemacht werden müssen, aber sie sind für die Personen existenziell.
Bei unserem Beispiel, den Musikpädagogen, ging es darum, die Arbeitslosenversicherung so anzupassen, dass sie auch bei einem langsamen Pensenabbau Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Auch wenn es vom Parlament im Moment also keinen Auftrag gibt, die Sozialsicherheit von Kulturschaffenden zu verbessern, die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen.
Unsichere finanzielle Vorsorge bei Kulturschaffenden. Der Beitrag von Tobias Fischer.
Espresso.
Eine gute Internetadresse ist für Firmen und Selbstständigerwerbende heutzutage enorm wichtig. Auf der eigenen Internetseite kann man sich als Unternehmen vorstellen, man kann einen unkomplizierten Kontakt zu Kunden pflegen und vieles mehr. Schweizer Radio DRS zum Beispiel erreichen Sie unter drs.ch. So eine Adresse, eben drs.ch, nennt man auf Neudeutsch Domain. So eine Domain setzt sich normalerweise aus dem Firmennamen und der Endung .ch oder .com zusammen. Die Domains, die kann man aber nicht einfach selber machen, die muss man registrieren lassen. Normalerweise kostet das nicht viel. Eine findige Zürcher Firma hat hier aber eine Verkaufsmethode gefunden, Firmen für einen Haufen Geld eine unnötige Internetadresse aufzuschwätzen. Der Florin Meissen berichtet.
Die Firma heisst Europa Domain Registrierung GmbH oder auch nur kurz EDR GmbH und hat Sitz in Zürich. Wie der Name schon sagt, bietet die Firma das Registrieren von Internetadressen an. Sie macht das aber nicht nur auf Anfrage, sondern auch sehr aktiv per Telefon. So ein Telefon bekommen hat auch der Espresso-Hörer Werner Wirz. Er ist Geschäftsführer von der Firma Captronics in Kloten. Schon seit Jahren hat er für seine Firma die Internetadresse captronics.ch registriert. Ende November hat bei ihm dann das Telefon geschellt.
Er hat die Firma Europa Domain Registrierung angerufen und hat mir mitteilt, dass irgendeine Privatperson, die er nicht nennen darf, versuche, schon längere Zeit den Domainnamen captronics-ag.ch und captronics-ag.com zu registrieren. der Regie dann festgestellt, dass wir ja als Firma Captronics schon registriert sind mit captronics.ch und da gebe ich uns die Möglichkeit, jetzt vor dem anderen die Domäne für uns zu nehmen.
Eigentlich ein netter Zug, hat der Werner Wirtz noch gedacht. Da hätte jemand vielleicht etwas im Sinn, wo seiner Firma könnte schaden. Und das könne er nicht zulassen. Der Mann am Telefon hat dem Werner Wirtz angeboten, die beiden Domains für je 285 Franken zu registrieren.
Ich habe dann auch gesagt, das sei aber ein bisschen viel. Aber irgendwie bin ich ein bisschen im Gehetz hinein und das ist dann eigentlich so durchgegangen.
Kaum hätte er das Telefon aufgelegt, sei ihm auch schon klar geworden, dass er dann Fehler gemacht hat, der in die Tür kam.
Ich habe eigentlich gerade am anderen Morgen früh einen Brief geschrieben, wo ich gesagt habe, dass ich da nicht einverstanden bin mit dem, was er mir gestern angeboten hat und dass uns das gar keinen Schaden zufügen kann. Und wir haben das Gefühl, er hat mit geschickten Argumenten eigentlich uns quasi überredet und habe das eingeschrieben, geschickt und damit gesagt, ich will den Vertrag nicht eingehen.
Die Firma Europa Domain Registrierung hat aber bis heute nicht auf den eingeschriebenen Brief reagiert. Im Gegenteil. Man hat ihn schon ein paar Mal darauf hingewiesen, er solle endlich zahlen. Anfang Februar hat die Firma sogar damit gedroht, die Rechtsabteilung einzuschalten. Seine wiederholten Hinweise auf seinen eingeschriebenen Brief und seinen Rücktritt vom Kauf sind ignoriert worden. Der Werner Wirtz ist aber nach wie vor nicht bereit, die 570 Franken für beide für ihn sinnlose Internetadressen zu zahlen. Er sei gekleidet worden. Für ihn sei klar,
dass das eine Firma ist, die darauf aus ist, Unternehmer mit überraschenden Telefonanrufen über den Tisch zu ziehen, weil die Beträge die sind sehr viel zu hoch. Also das ist jenseits von Gut und Böse. Und durch überraschende Telefongespräche versuchen die einfach die Leute so zu verwischen.
Dass der Preis sehr viel zu hoch ist, das zeigt der Vergleich mit Switch. Das ist die offizielle Schweizer Registrierungsstelle für Internetadressen. Dort kostet eine Registrierung einen Bruchteil von diesen 285 Franken, die der Werner Wirtz zahlen sollte. Der Switch-Sprecher Marco D'Alessandro.
Bei uns kostet die Registrierung pro Jahr 17 Franken.
Also rund 16 Mal weniger als bei der Firma Europa Domain Registrierung. Und der Clou, auch diese Firma hat die Internetadresse captronics-ag.ch für den Werner Wirtz bei der Switch müssen anmelden. Und das für 17 Franken. Für diesen Service verlangt sie bei den Kunden dann aber satte 285 Franken. Dass die Zürcher Firma mit ihren seltsamen Methoden ziemlich aktiv ist, das bestätigt auch der Renato Mitra, Internetverantwortlicher von der Firma SIX SIS in Olten. Schon vor 2 Jahren sei er von der EDR ganz ähnlich angegangen worden. Weil ihm das aber nicht ganz geheuer sei, hat er ein bisschen im Internet recherchiert.
Ja, wir müssen feststellen, dass die Firma schon in ganz Europa tätig ist und dort versucht, überteuerte Domain unter falschem Vorwand zu verkaufen.
Er habe nämlich von Anfang an nicht so richtig geglaubt, dass tatsächlich jemand anders eine ähnliche Domain wie die von seiner Firma versuche zu registrieren. In seinem privaten Blog, an einem Internet-Tagebuch, hat er darum vor der Geschäftspraxis von dieser Firma gewarnt. Dieser Eintrag hat sehr viele Reaktionen ausgelöst.
Also es war im Januar 2007, als ich das eingeschrieben habe. Und es ist bis heute kommen also immer noch Meldungen von Leuten, die das Gleiche erlebt haben, die zum Glück auch nochmal 5 Minuten Zeit haben, um eine Google-Recherche zu machen und dann auf meinen Beitrag gekommen sind und so dann haben können, dem entgehen.
Espresso hätte gerne mit den Verantwortlichen von dieser Firma geredet und wollte wissen, warum eine Domain-Registrierung bei ihnen so teuer ist. Die Firma hat das Interview aber abgelehnt. Am Telefon hat es nur kurz geheissen, der hohe Preis der sei gerechtfertigt. Bei ihnen gäbe es zu den Domainen nämlich noch gratis E-Mail-Konten. Außerdem drückt die neu registrierte Internetadresse Besucher automatisch auf die Hauptadresse weiterleiten. Und es sei immer eine Ansprechperson für Kunden da. Alles Argument, wo wenige überzeugen. Die Dienste bieten andere auch. Für Fragen zu den sehr offensiven Verkaufsmethoden und ob einmal wirklich jemand anders an diesen Internetadressen interessiert sei, für diese Fragen hat man bei der Europa-Domain-Registrierung dann aber keine Zeit mehr gehabt. Und auch nicht, warum der Werner Wirtz auf seinen eingeschriebenen Brief vom November nie eine Antwort bekommen hat, wo er von seinem Kauf zurücktreten will. Ein Rücktrittsrecht bestehe für ihn aber so oder so nicht.
Die Firma Europa Domain Registrierung GmbH hat also keine Zeit für kritische Medienanfragen und auch kein Gehör für Kunden, die von ihrer Zusage zurücktreten wollen, weil sie sich täuscht fühlen. Welche Möglichkeiten hat man in so einem Fall, sich zu wehren? Das hat der Florin Meissen von der DRS-Rechtsexpertin Doris Slongo wissen.
Der Espresso-Hörer Werner Wirtz ist da einem Angebot aufgesessen, das er überhaupt nicht brauchen kann. Er ist sofort noch am nächsten Tag vom Geschäft zurückgetreten, per eingeschriebenem Brief und mehreren Mails inzwischen. Das nützt aber alles nichts. Die Firma droht ihm auch jetzt noch mit rechtlichen Schritt, wenn er nicht zahlen kann. Doris Slongo, was soll er denn jetzt noch unternehmen?
Nach dem, was wir da gehört haben, kann ich davon ausgehen, dass die Geschichte mit dieser Privatperson, die da angeblich den Namen von dieser Firma für sich buchen will, erfunden ist. Und das bedeutet Folgendes. Wenn der Herr Wirtz als Privatperson so reagiert hat, dass er gesagt hat, gut, dann will ich den Namen mit dem teuren Preis für mich bei dieser Firma Europa Domain Registrierung GmbH buchen, dann fällt das unter das Haustürgeschäft, sogenanntes Haustürgeschäft, weil es eben eine Überrumpelung auch ist am Telefon, via Telefon. Und das bedeutet, dass er kann innerhalb von 7 Tagen von dem Vertrag zurücktreten.
Jetzt ist der Werner Wirtz aber nicht rechtlich gesehen Privatperson, sondern er ist eine Geschäftsperson, er ist Geschäftsleiter. Darum gilt in dem Fall das Rücktrittsrecht nicht, weil es ist kein Haustürverkauf.
Das ist richtig. Wenn man als Geschäftsperson innerhalb von der Geschäftsaktivitäten so einen Vertrag abschließt, dann liegt kein sogenanntes Haustürgeschäft vor. Das heisst, es gibt kein Rücktrittsrecht.
Wie kann sich der Werner Wirtz jetzt gleich wehren gegen das Angebot?
Klar ist, dass der Herr Wirtz getäuscht worden ist. Wenn man davon ausgeht, dass die Geschichte mit dieser Privatperson nicht stimmt. Dann ist er getäuscht worden, hat aufgrund von dieser Täuschung den Vertrag abgeschlossen, mündlich am Telefon, ist also eigentlich ein gültiger Vertrag. Aber wegen dieser Täuschung kann er der Europa Domain Registrierung GmbH mitteilen, dass er den Vertrag nicht haltet. Am besten macht er das natürlich beweisbar, das heisst eingeschrieben schriftlich. Wenn wir davon ausgehen, dass die Firma Europa Domain Registrierung GmbH tatsächlich da eine Geschichte auf Tisch hat, die nicht stimmt, dann hat sie sich auch strafbar gemacht, weil sie verstoßen hat gegen das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, indem sie die anderen Leute irregeführt hat über die tatsächlichen Verhältnisse.
Und in so einem Fall könnte man auch eine Strafanzeige rechnen.
Das bedeutet, dass der Herr Wirtz kann innerhalb von 3 Monaten, wo das passiert ist, Strafanzeige gegen die Firma einreichen.
Zusammengefasst, Doris Slongo, was können Sie dem Herrn Wirtz raten? Er hat schon eingeschriebenen Brief geschickt, wo er vom Geschäft zurücktritt, hat das 2 Mal per E-Mail bestätigt. Was kann er dann jetzt noch machen?
Wenn er in dem Rücktrittsschreiben nicht geschrieben hat, dass er absichtlich getäuscht worden ist, dann müsste er das noch nachholen. Ich würde ihm empfehlen, dass er nochmal ein Schreiben schreibt, eingeschrieben an die Firma, wo er sagt, dass die Geschichte mit der Privatperson nicht wahr ist, dass er also getäuscht worden ist und dass er darum den Vertrag als für sich unverbindlich erklärt.
Und wenn dann die andere Seite immer noch nicht nachgeben will und der Werner Wirtz betrieben wird, dann könnte er die Betreibung anfechten und einen Rechtsvorschlag erheben. Eine Internetadresse kann man übrigens selber reservieren und einrichten. Wie man das macht, das können Sie bei uns auf dem Internet nachlesen auf drs1.ch unter Espresso. Und dort können Sie auch jede Sendung nachlesen oder das Espresso als Podcast abonnieren. So viel Espresso für heute. Schauen wir noch auf die Sendung von morgen. Morgen geht es um das Thema Autowäsche. Während dem Winter ist so viel gesalzen worden wie schon lange nicht mehr. Das Strassensalz, das bleibt dem Auto kleben, vor allem an der Unterseite, am Unterboden. Und das kann Problem geben, sagt der DCS-Experte Jürg Theier.
Also eigentlich tun die heutigen Fahrzeuge selber nicht mehr rosten, so wie man es früher kennt, mit diesen vollverzinkten Karosserien. Das Problem ist eigentlich nur das, dass wir noch Käse und Schutt auf der Strasse haben, dass der Unterboden zum Teil beschädigt wird. Wenn das Salz nachher auf die blanke Stelle herkommt, dann kann das Auto dort rosten.
Darum reden wir morgen über den klassischen Unterbodenwäsch und das Autowäschen im Allgemeinen. Und wir hören die Geschichte von einem Espresso-Hörer, der nach einer Fahrt durch die Wäschstrasse nicht nur Kritz am Auto, sondern auch Kritz mit der Betreiberfirma hatte. Das dann morgen nach der Viertelabachte hier auf dem Eis.
Espresso.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.